Ja, ihr Lieben, ich bin in den letzten Tagen auf ein sehr attraktives Angebot gestoßen, eines Mobilfunkanbieters. Das große 5-Jahres-Versprechen, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch schon davon gehört habt. Ihr schließt einen Vertrag ab und bekommt Garantieverlängerung auf 5 Jahre und Akkutausch, wenn es notwendig ist, gratis dazu. Das klang erstmal richtig verlockend, so als ob ich dann mehr bekomme, als ich investiere. Und dann habe ich geguckt, was ist da so alles daran verknüpft und habe die Vertragsbedingungen gelesen und am Schluss war irgendwie richtig klar, das ist kein richtiges Versprechen, sondern ein typisches Leistungsangebot. Ich gebe auf der einen Seite meinen finanziellen Beitrag und bekomme auf der anderen Seite eine Gegenleistung. Und dann gibt es auch noch so Sonderbedingungen, wo ich nicht mal meinen Akku bekomme nach 4 Jahren, wenn ich denn denke, dass es notwendig wäre. Weil auf der anderen Seite entschieden wird, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Oder ich habe dann einen neuen Vertrag abgeschlossen, wo das Angebot dann nicht mehr gilt. Also am Schluss kann man sagen, dass die erhoffte Leistung, die ich mir vielleicht dadurch erwartet habe, so ein großzügiges Angebot, dass jemand freigebig mir sagt, hier hast du was, das ist es am Schluss nicht gewesen. Es ist einfach ein verlockendes Angebot und am Schluss ist es ein reines profitorientiertes Geschäftsmodell. Ich dachte, ich bekomme mehr, als ich leisten muss. Und am anderen oder am Schluss wird klar, es gibt eigentlich nur einen Gewinner und das ist die andere Vertragsseite, weil sie die Kondition in der Hand hat. Statt ein Angebot der Gnade wurde es also zu einer Leistungsverhandlung. Und die Frage nach Gnade oder Leistung, die stellt sich ja auch bei uns als Christen in Bezug auf unser Leben. Und die Frage ist doch manchmal, fühlt es sich so an, als ob wir auch in so einem Vertrag jetzt festsitzen? Als ob Gott jetzt, wo er uns doch mal freigekauft hat, von uns wieder was fordert. Er fordert Gehorsam, wir müssen in der Gemeinde mitarbeiten, wir müssen unseren Nächsten lieben. Und dabei hat er uns so viel Schlimmes angetan. Wir müssen unsere stille Zeit machen. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann kommt das schlechte Gewissen. Ist da nicht auch dieses Spannungsfeld von Gnade oder Leistung erkennbar? Und ob das so ist und warum das vielleicht doch nicht so ist, wollen wir heute anschauen. Nämlich im Galaterbrief, in den Kapitel 3, Verse 15 bis 25. Also geht es wirklich um mehr Leistung, die ich geben muss, oder bekomme ich ganz viel? Und die Predigt steht heute unter dem Titel Das Gesetz im Licht der Verheißung. 3 Punkte, die ich mitgebracht habe. Wenn die Verheißung die Gesetzlichkeit verdrängt, warum Gott das Gesetz trotzdem gab und drittens, wie das Gesetz uns zu Christus führt. Wir hören auf das lebendige Wort Gottes aus Galater 3, die Verse 15 bis 25. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch ein 430 Jahre danach entstandenes Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch die Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du dein fruchtbares Wort an uns reich segnen magst. Mach unsere Herzen hörend und unsere Augen sehend. Für dich. Amen. Amen. Die Frage, die Paulus im dritten Kapitel des Galaterbriefes thematisiert, lautet: Auf welcher Grundlage wird jemand Nachkomme Abrahams und somit Erbe der göttlichen Verheißung? In Galatien stehen sich zwei Positionen gegenüber. Auf der einen Seite Paulus, der die Gemeinden auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat und auf seiner dritten Missionsreise dann besuchte und im Evangelium Gottes stärkte. Und auf der anderen Seite treten jüdische Lehrer auf, die ein rivalisierendes Evangelium verkündigen. Sie sagen, ja, glauben müsst ihr, aber ihr müsst euch auch an den mosaischen Gesetzen orientieren, euch ihnen unterstellen, besonders der Beschneidung, um wirklich zu Gottes Volk dazuzugehören, um ganz sicher dabei zu sein. Und sie argumentieren so, als ob der spätere Bund am Berg Sinai den früheren Bund mit Abraham ersetzen könnte. Sie blicken praktisch durch das Gesetz auf den Bund oder auf die Verheißung mit Abraham. Und damit verschiebt sich der Maßstab. Nicht mehr Gottes Zusage steht im Zentrum, sondern menschliche Leistung. Und genau hier steht eben alles auf dem Spiel. Was gilt jetzt mehr? Leistung oder Gnade? Gesetz oder Verheißung? Und in den Versen zuvor in Kapitel 3 hat Paulus eindringlich aufgezeigt, das Gesetz duldet keinen Teilgehorsam. Es geht nicht danach zu sagen, ich bemühe mich so gut ich kann und den Rest gibt Gott dazu. Oder Gott gibt 80% und die letzten 20 muss ich selbst schaffen, sondern wenn du es nur zum Teil erfüllst, erfüllst du das nicht. Und Paulus erinnert daran an 5. Mose Kapitel 27, Vers 26, wo das steht: Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Da steht nicht, indem er sie teilweise tut, sondern vollständig erfüllt. Und du kannst nicht einen Marathon beginnen, nach 15 Kilometern dich völlig K.O. in ein Auto setzen, zum Ziel gefahren werden und dann den Sieg feiern. Du bist, sobald du dich ins Auto setzt, disqualifiziert. Du hast es nicht geschafft. Und das Gleiche gilt für das Gesetz. Es kann nicht teilweise erfüllt werden. Aber Jesus hat das Gesetz gehalten und dennoch die Strafe der Gesetzesübertretung ertragen, auf sich genommen. Das heißt, er hat die losgekauft, die erkennen, dass sie als Sünder unter dem Fluch des Gesetzes stehen. Er ist den Marathon an deiner Stelle gelaufen, hat triumphiert und dir den Sieg geschenkt. Daher stellt sich die Frage, wofür jetzt das Gesetz? Wofür ist es gegeben? Und Paulus greift also zunächst erstmal in diesen Versen 15 bis 18 ein Missverständnis auf, das sich unter den Gemeinden in Galatien jetzt verbreitet hat. Die Vorstellung, dass uns durch Jesus in einem ersten Schritt die Schuld zwar vergeben ist, es aber folglich an uns liegt, dass wir die Ärmel hochkrempeln und den Rest der Strecke gehen. Und uns sozusagen damit unsere Vergebung rechtfertigen. Also, Gott hat uns den Anschub gegeben und jetzt sollen wir weiterlaufen, um zu beweisen, dass wir es verdienen, seine Gnade zu bekommen. Das war in den Gemeinden geprägt und verkündigt worden. Und deswegen führt uns Paulus also erstmal zurück zur Verheißung Gottes an Abraham. Denn Gott rettet eben nicht durch Regeln, sondern durch seine Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllt. Und so kommen wir zum ersten Punkt, wenn die Verheißung die Gesetzlichkeit verdrängt. Ich lese nochmal die ersten vier Verse, Vers 15 bis 18. Brüder, ich rede nicht nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird nicht durch ein 430 Jahre danach entstandenes Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Nachdem Paulus den Ton am Anfang von Kapitel 3 noch etwas forscher oder im Ton noch etwas forscher aufgetreten war, so ist er nun sanftmütiger. Brüder, wendet er sich den Galatern zu. Eine Anrede, die eben keine harte Zurechtweisung ist, sondern ein ehrliches Bemühen um Nachvollziehbarkeit, um Vertrauen der Zuhörer zu wecken. Und Paulus greift nun erstmal ein allgemein bekanntes Rechtsprinzip auf, das die Gemeinde kannte. Und er sagt, Brüder, schaut mal, ihr kennt das doch aus eurem allgemeinen Leben auch. Ein bestätigter Vertrag wird nicht nachträglich aufgehoben oder ergänzt. Er gilt, auch wenn sich danach an der Gesamtsituation etwas ändern sollte. Und das kennen wir auch bis heute. Wenn eine Mutter ihrer ärmeren Tochter mehr Vermögen vererbt als der reicheren Tochter, die Mutter stirbt und die ärmere Tochter dann Millionärin wird, dann ändert das doch nichts an dem Vermögen, was sie von ihrer Mutter erbt oder geerbt hat. Und wenn bereits menschliche Verträge so bindend sind, wie kommen wir jetzt darauf, zu denken, dass Gottes Zusagen weniger verbindlich sind? Denkt da mal drüber nach, was ihr hier lebt, ob das Sinn macht, das eine Logik hat. Und daher lasst uns jetzt mal genau oder gemeinsam hinschauen, wie die Zusage Gottes an Abraham zustande kam und wem sie gilt. Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Paulus verweist die Galater erneut auf die Schrift und nicht auf eine gelebte Tradition, die sie nachahmen sollten. Er nimmt Bezug zu 1. Mose 15, wo wir den ersten Teil vor uns gehört haben. Es geht darum, Gottes konkretes Versprechen, dass er Abrahams Nachkommen einen unverdientermaßen ewiges Erbe schenken wird. Einen herrlichen Wohnort in Gottes Gegenwart für immer und ewig, ohne Leid. Und zwar zu einer Zeit gab er das Versprechen, als Abraham noch kein Nachkommen hatte. Also, es ist auf Warten angelegt, dieses Versprechen. Es wird kommen, aber warte. Es wird in Aussicht gestellt. Und wie wird das Ganze beschlossen, dieser Bund? Und zur damaligen Zeit war es so, dass ein Vertrag bestätigt wurde, in dem man Tiere genommen hat, geschlachtet und in zwei Hälfte geteilt, eine rechts und links gegenübergelegt. Und am Schluss sind beide Vertragsparteien durch diesen Gang gegangen und haben bestätigt, dass es mit Recht ihnen auch so gehen wird, wie diesen Tieren, die sie da sehen, wenn sie sich nicht an ihre Vereinbarung halten. Abraham tat das, wie wir in 1. Mose 15, Vers 10 lesen. Und anschließend aber bei dem Gang durch die Tiere, da schläft Abraham. Also ein Vertragspartner schläft, der macht gar nichts und Gott geht hindurch. Wir sehen das an dem Rauch und dem Feuer. Gottes Gegenwart. Gott bindet seine Zusage an sich selbst und an seinen Tod. Wenn er sie nicht hält, muss er sterben. Und interessanterweise stirbt er dann, um beide Seiten zu erfüllen. Aber erstmal bindet er sich, er zieht sich selbst zur Rechenschaft für die Erfüllung seines Versprechens. Er übernimmt die Haftung der Verbindlichkeiten von beiden Seiten. Nicht so wie bei dem Mobilfunkvertrag vorhin. Ich muss leisten und bekomme was. In der Hoffnung vielleicht was Großzügigeres, was es dann doch nicht ist. Die Verwirklichung von Gottes Versprechen ist folglich allein an Gott selbst gebunden und nicht an menschliche Leistungen. Nun ist aber noch entscheidend, wem dieses Versprechen gilt. Gilt sie Abraham und jedem seiner Nachkommen? Und Paulus lenkt uns nun den Blick weg von einem individualistischen Gedanken oder einer individualistischen Perspektive hin zu Gottes heilsgeschichtlichem Plan. Wir sehen, dass sich Gottes Versprechen eben nicht an vielen autonomen einzelnen Erben erfüllen wird, sondern es heißt, und den Samen als von vielen, sondern von dem Samen. Denn sonst hätte man berechtigterweise ja schlussfolgern können, dass die ethnische Abstammung und das Halten von religiösen Praxisen doch einen Anteil hat, wie ich mein Erbe bekomme. Wenn es überfiel, also jeder bekommt das Erbe, aber jeder vielleicht dann doch auch nur, wenn er wirklich vollkommen Nachkomme Abrahams ist. Wie kann man sich das sicher sein? Durch einen DNA-Test. Vielleicht so. Also Abstammung. Wenn man eingeheiratet hat, gut, dann muss man es halt auch noch zeigen. Durch die religiöse Praxis. Aber es ist eben nicht so, dass Gottes Versprechen irgendwelche klein gedruckten Paragraphen hinzugesetzt wurden, sondern, und das bringt Paulus jetzt dieses Konstrukt aus den Köpfen und er verdeutlicht noch einmal diese Wichtigkeit der Verbindung von dem Samen zu Christus hin, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Die versprochenen Segnungen galten also einem einzigen Samen Abrahams und durch diesen werden alle anderen ihren Anteil erhalten. Gott bekräftigt dann dieses Versprechen an Abraham an mehreren Stellen. 1. Mose 13, 15, 17, 7, 22, 18, 24, 7 und so weiter. Und macht dadurch umso deutlicher klar, ich stehe zu dieser Verheißung. Die Verheißungen werden sich in dem einen erfüllen. Also wartet auf den einen. Und dann warten wir. Dann warten wir die Könige ab und es passiert nichts. Da kommt er einfach nicht. Das Volk wird weggeführt und der verheißene Same kommt nicht. Das Volk kommt zurück in das Land und wir warten und der verheißene kommt nicht. Und Paulus zeigt nun auf, Christus ist nicht einer von vielen, sondern er ist der eine, in dem alle gesegnet werden. Vers 18. Denn wenn das Erbe durch Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Was von Beginn an Gottes Plan war, das Versprechen an Abraham in Jesus Christus zu erfüllen und den Menschen zu schenken, auf eine unverdiente Art und Weise, das wird nicht aufgehoben durch etwas, was 430 Jahre später durch Mose gegeben wird. Es ist also nicht der kleingedruckte Anhang, der dann hinzukommt und einen großen Schatten auf Gottes Versprechen legt, sondern es ist andersrum, macht Paulus hier deutlich. Gottes Zusage ist fest, es ist ein fester Fels, unabänderlich besteht sie und sie überstrahlt das Gesetz. Und diesem Versprechen gilt es zu glauben, um es zu erhalten. Und jetzt haben wir in den ersten vier Versen zwei Dinge gesehen. Gottes Verheißung ist fest und unabänderlich von menschlicher Leistung. Und zweitens, Gottes Verheißung gilt Jesus Christus und durch ihn sind alle Gläubigen gesegnet. Und das ist eine riesige Freude für uns. Deine Errettung ist nicht abhängig von deinen geistlichen Taten, nicht von deiner stillen Zeit, wie gut oder schlecht du sie heute, die letzte Woche gemacht hast. Nicht von deiner Mitarbeitswirksamkeit in der Gemeinde. Wie viel tust du, wie viel bewirkst du? Sie ist auch nicht davon abhängig, wie viel Bibelwissen du im Vergleich zu anderen hast. Wie geistlich reif du bist zum anderen. Und sie ist auch nicht davon abhängig, wie sündlos du dich heute fühlst. Unser Glaube ruht auf Gottes Zusage und nicht auf unserem Tun. Gottes Verheißung verdrängt unsere Gesetzlichkeit. Er handelt an uns. Er ist der Chirurg und wir sind die Patienten im Koma, können nichts tun. Und darum dürfen wir uns jeden Morgen, ja alle Zeit freuen. Denn Gott rettet nicht durch Regeln, sondern durch seine Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllt. Aber jetzt ist die Frage, warum das Gesetz? Wenn Gottes Segen durch Christus fließt und da das Gesetz keinen Unterbruch bildet, sondern die Linie weiterfließt, die Segenslinie durch Abraham und das Gesetz dazukommt, warum das Ganze? Warum gab Gott das Gesetz? Und Punkt 2, warum Gott das Gesetz trotzdem gab? Und wichtig ist hier nochmal, dass wir hervorheben, wir betrachten das Gesetz zunächst aus heilsgeschichtlicher Perspektive. Mit Gesetz meinen wir alle Gebote und Anforderungen der Tora, deren Einhaltung Gott von seinem Volk fordert. Das heißt, es umfasst das Moralische, das Zeremonielle, das Reinheits- und das Zivilgesetz. Alles. Und Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist es erstens, die Schuld sichtbar zu machen. Die Übertretung, der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, heißt es in Vers 19. Das Gesetz wurde neben die Verheißung gestellt. Es überlagert sie nicht, es läuft parallel, um die Sünde sichtbar zu machen und unter Gottes Urteil zu stellen. Denn schaut mal, wie nötig es war damals. Wie nötig es war, das Verhalten der Israeliten aus Gottes Perspektive zu beurteilen. Während Mose auf dem Berg Sinai das Gesetz empfing, tanzten unten am Berg parallel das Volk um das goldene Kalb. Und nicht erst dort. Auch vorher hat sich der Ungehorsam des Volkes in der Wüste durch das Murren gezeigt. Und wie fühlten sie sich? Nicht schuldig. Irgendwie haben wir es doch verdient, aus Ägypten raus zu sein. Irgendwie haben wir doch das Recht, unseren Leiter zu kritisieren. Sie haben ihre Schuld nicht gesehen. Sie waren in ihrem Herzen nicht anders als andere Völker. Auch zwischen ihnen und Gottes Heiligkeit gab es diesen Riss. Und dann leuchtet Paulus nochmal auf einen anderen Punkt hin. Und er sagt, während Gott beim Bund mit Abraham unmittelbar am Werk war, was durch Rauch und Feuer ausgedrückt wurde, war er bei der Gesetzgebung nicht unmittelbar beteiligt oder an seinem Volk handelnd. Stattdessen gebrauchte er einen Engel und Mose als Mittler. Aber das zeigt eben keine Abwertung des Gesetzes, sondern es zeigt, dass das Gesetz zu einer Ordnung gehört, dass das Gesetz eine Funktion hat, nämlich den Menschen unter den Anspruch der Vollkommenheit zu stellen. Ich habe dich gerettet, Mensch, aber vergiss nicht, dass du eigentlich das erfüllen sollst. Und das ist das, was wir so gut nennen und kennen als das Gesetz ist unser Spiegel. Und jetzt wollen wir schauen, was es uns spiegeln kann. Und im Vergleich dazu eben die Verheißung, die von Gott allein aus freier Gnade geschenkt wird. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne. Denn wenn das Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Also das Gesetz ist nicht gegen die Verheißung, aber es ist auch nicht dazu in der Lage, sie zu erfüllen. Und so zeigt uns das Gesetz zweitens die Unfähigkeit der Selbstrettung. Erstens, unsere Schuld sichtbar zu machen und zweitens die Fähigkeit der Selbstrettung, die Unfähigkeit der Selbstrettung. Und das ist wichtig, dass wir in Erinnerung und im Fokus behalten, das Gesetz an und für sich ist heilig, gerecht und gut. Heute gibt es so eine Pädagogik oder in der Pädagogik wird gelehrt, dass wenn man Verbote erteilt, dann ist ja klar, dass die Kinder rebellieren. Also keine Verbote, nicht sei nicht laut, weil dann schreien sie. Könnt ihr ja mal einen Test machen, wenn ihr 20 Kinder nehmt und sagt, jetzt ganz leise sein, nicht schreien, dann wird sofort einer schreien, weil es einfach lustig ist. Also das Gesetz begiert die Sünde. Sagt die Pädagogik, also nehmen wir das Gesetz weg, haben wir keine Sünde. Ist aber ein Irrtum, weil das Gesetz ja heilig ist und gerecht und gut. Ja, also das eine, weil sie recht haben, das Gesetz gebiert auch die Sünde, aber das Gesetz wegzunehmen, das schafft deswegen nicht eine bessere Moral. Das zeigt nur auf, nicht mehr so klar auf, wie verdorben der Mensch ist. Also das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber es trifft eben auf ein sündiges Herz und das erkennen wir. Das ist das Problem des Menschen und es liegt nicht außerhalb, sondern innerhalb von uns. Der Mensch braucht also das Gesetz, um seine Not zu erkennen. Wir müssen erkennen, in welchem dunklen Tal wir wandeln, um nach einem Lichtpunkt Ausschau zu halten. Wenn wir in einem 10 Kilometer langen Tunnel stecken und nicht wissen, wo der Ausgang ist, dann kommen wir da nicht raus, wenn wir nur 5 Kilometer weit laufen können. Aber wenn wir diese Warnschilder haben, die uns zeigen, wo der Ausgang ist, die uns zeigen, wo Rettung ist, und wir merken, dass wir Rettung brauchen, weil wir da nicht rauskommen, dann wird es ein Wegweiser. Und das Gesetz ermöglicht uns eben einen Blick auf diese fressende und vernichtende Krankheit der Sünde. Wir können uns anstrengen, aber wir werden sie nicht überwinden. Das Einzige ist, was wir machen können, uns zu vergleichen mit den anderen Menschen in unserem Umfeld und auf unsere Taten zu blicken. So schlimm bin ich ja nicht. Ich bin ja nicht wie Putin, der ein Land überfällt. Ja? Okay, meine Ehefrau, die kriegt mal einen komischen Blick ab, aber das ist jetzt wirklich nicht so schlimm, wie gegen die Ukraine zu kämpfen. Oder? Das ist unsere Selbstrechtfertigung. Und das ist der falsche Blick. Wir denken, dass wir durch das Gesetz uns selbst rechtfertigen können. Können wir aber nicht. Das Gesetz stellt dem Todkranken die Diagnose, aber bietet keine Therapie. Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Das Gesetz sagt, du, der du das Gesetz nicht hältst, du bist der Schuld, du bist schuldig, jetzt den Preis auch dafür zu zahlen. Und sie schneidet uns jeden Fluchtweg ab. Es gibt keine Selbstrechtfertigung mehr. Es gibt kein Vergleichen mehr. Es gibt keinen moralischen Ausweg, der offen bleibt. Weil das Gesetz selbst sagt von sich, wenn du mich nicht hältst, dann bist du verflucht. Du bist tot. Und wir konnten es in den letzten Tagen in den Nachrichten hören, wie tragisch es ist, wenn Menschen aus dem Leben herausgerissen werden. Und das gilt uns Menschen, wenn wir unter dem Gesetz stehen. Wir sind tot. Rausgerissen aus dem Leben. Da ist keine einzige Option auf Flucht vor dem Fluch Gottes. Außer bei der Gnade Gottes selbst. Und das bestätigt einer der größten Eiferer für das Gesetz, Paulus selbst. Er hat erkannt, wohin ihn der falsche Eifer nach Gerechtigkeit brachte. Er wurde zu einem selbstgerechten Pharisäer statt einem demütigen Diener. Einem, der bereitwillig das Wohlergehen anderer überging, um selbst groß dazustehen. Der es nicht schaffte, das Leben bei anderen zu bewahren und zu fördern, sondern Christen zu verfolgen. Erst durch den richtigen Blick auf das Gesetz erkannte er, wie moralisch verdorben er war. Ein Gefangener der Sünde ohne Möglichkeit, sich aus eigener Kraft zu befreien. Er musste mit Blindheit geschlagen werden, um zu sehen, was in seinem Herzen ist. Das Gesetz zeigte ihm seine Not, aber retten konnte es ihn nicht. Oder erinnert euch an das Gleichnis, was Jesus erzählt von dem Pharisäer und von dem Zöllner. Der Pharisäer blickt auf das Gesetz und misst daran seine guten Leistungen und verurteilt die anderen. Die anderen sind schlecht, was die alles so tun. Heute würden wir sagen, oh, die Abtreiber, was machen die nicht alles Böses? Guck mal, ich bin wenigstens noch verheiratet, habe 3 Kinder. Ja. Selbstgerechtigkeit. Und dann ist der Zöllner, der erkennt, dass seine Leistungen nicht ausreichen vor einem heiligen Gott. Und er bittet Gott um dessen Gnade. Gott, bitte schau auf dich, was du getan hast. Schau weg von mir, weil bei mir siehst du nur Scheitern. Und Jesus spricht über den Zöllner, dass er im Gegensatz zu dem Pharisäer von Gott als gerecht angesehen wird. Und das gilt auch für uns. Egal, ob in Bezug auf deinen geistlichen oder deine moralischen Leistungen. Das Gesetz zeigt dir deine Not, aber es kann dich nicht aus ihr retten. Das Gesetz zeigt dir nicht, wie gut du bist, sondern wie sehr du Gottes Gnade in Christus brauchst. Wir brauchen diesen einen Arzt, der an unser Krankenbett tritt, um uns seine Therapie anzubieten. Und so kommen wir zu den letzten Versen, Vers 23 bis 25. Und schaut da nochmal mit mir zusammen rein, wie wunderbar das ist, wie Paulus hier hervorhebt, dass der Glaube ist ein Messer, das den Vorhang des Unglaubens zerteilt. Eine Zeitenwende. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem der Glaube kam, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Wir haben vor dem Glauben eine Zeit und wir haben nach dem Glauben eine Zeit. Das ist Gottes Heilsgeschichte. Ein Versprechen auf den Glauben hin, der Glaube kommt durch eine Person und nicht durch Rituale. Und das sehen wir dann mit 2 Bildern dargestellt. Mit verschlossen und verwahrt zeigt Paulus hier uns auf, dass es da um einen Soldaten geht, um einen Gefängniswärter, der uns nicht rauskommen lässt. Vers 23. Und Vers 24 spricht Paulus von einem Lehrer oder Erzieher. Und zur damaligen Zeit waren es meistens Sklaven, die im Auftrag der Eltern die Kinder im Gehorsam durch Belohnung und Strafe erzogen haben. Es sind beides Bilder, die Freiheitsentzug bedeuten. Die Beziehung ist unpersönlich und basiert auf Belohnung und Strafe. Aber das Bild des Lehrers zeigt uns nochmals, dass das Gesetz erzieherischer Art ist. Es weist über sich hinaus. So wie der Lehrer die Kinder erzieht, damit sie reife Erwachsene werden. So wird uns das Gesetz zu einem Wegweiser für ein Leben in Freiheit, in einer persönlichen Gottesbeziehung und in charakterlicher Reife. Das Gesetz stellt uns unter den Anspruch der Vollkommenheit gegenüber Gott und offenbart uns unsere Unfähigkeit, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Doch der Glaube verändert die Stellung des Gesetzes. Der Glaube hat Bezug zu einer objektiven Tatsache, die fest verankert ist in unserer Zeitgeschichte. Gott wurde Mensch. In Jesus Christus erkennen wir nun den einen Nachkommen Abrahams, der das Gesetz hält und zum Segen für die Welt wird. Diesen einen, der Gott von ganzem Herzen liebt. Er, der über sich selbst sagt, Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das Versprechen. Wir können Jesus vor dem Hintergrund des Gesetzes anschauen und sehen seine vollkommene Reinheit, seine Vollkommenheit, die er Gott gegenüber darreicht, die Gott von einem Menschen fordert, und er hat sie. Aber er hielt es nicht als einen Raub fest, diese Gerechtigkeit zu besitzen, diesen ewigen Frieden mit Gott, sondern gab sein Leben, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und ewigen Frieden mit Gott. In Jesus sehen wir, wie Gott seinen Bund mit Abraham erfüllt. Er sorgt sowohl für die vollkommene Gerechtigkeit und lässt durch den stellvertretenden Tod von Jesus allen diese Gerechtigkeit zukommen. Also auf der einen Seite vollkommene Gerechtigkeit und auf der anderen Seite vollkommene Anbetung Gottes. Gott ist gerecht, er straft die Sünder, er straft seinen Sohn und der überträgt den Segen auf alle Gläubigen, aufgrund seiner Gnade. Und das ist das Schöne heute Morgen, dass wir das vor Augen haben können. Durch den Glauben an Christus sind wir erlöst von unserer Schuld vor Gott, die das Gesetz fordert. Du bist befreit davon, etwas schuldig zu sein, Gott etwas schuldig zu sein, denn während das Gesetz fragt, hast du genug getan? Hast du genug stille Zeit gemacht? Denkst du, eine Stunde reicht am Tag? Warst du wirklich freundlich genug zu deinem Mitmenschen? Während das Gesetz fragt, hast du genug getan? Antwortet das Evangelium, Christus hat alles getan. Das Gesetz führt zu Christus und es tritt zurück, wenn der Glaube da ist. Und so hat das Gesetz in seiner Funktion als Aufsichtsperson ein Ende gefunden durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus hat es vollkommen an unserer Stelle erfüllt und die Gebote, wie sie im Neuen Testament bestätigt werden, sind nun zu Wegbegleitern der Gläubigen geworden und nicht mehr zu Knechten, zu Unterjochern. Und das bestätigt Jesus in Johannes 14, Vers 15, wo er sagt, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Was uns früher angeklagt hat, zeigt uns jetzt, wie das Leben in Freiheit aussieht. Ein Leben, was Gott ehrt. Nicht um gerecht zu werden, sondern weil wir gerecht gemacht wurden. Der Christ hält Gottes Gebote nicht aus Pflicht, um angenommen zu sein, sondern aus Dankbarkeit und Liebe, weil er angenommen ist. Er erkennt in Gottes Geboten die gute Gabe einer liebenswerten Person für sein Leben, die sich so für ihn aufopfert und um ihn kümmert, dass sie nur das Beste des anderen will. Aber auch für die Menschen, die nicht im Glauben an Jesus sind, hat das Gesetz eine bleibende Bedeutung. Es zeigt letztlich, was gut ist im Leben, was schützt und eben was zerstört. Es begrenzt Gewalt und bewahrt Ordnung. Es schützt die Schwachen und macht Schuld benennbar. Das Gesetz ist nie Evangelium, aber es ist immer Ausdruck von Gottes guter Ordnung für diese Welt. Und wo Gottes Gebote missachtet werden, zerfällt Gemeinschaft. Wo sie respektiert werden, selbst ohne Glaube, wird Leben bewahrt. Und so hat das Gesetz weiterhin seine Wirkung. Aber dennoch will ich abschließend daran erinnern, dass es nicht darum geht, dass wir das Böse eindämmen, sondern es geht um die Erlösung vom Bösen, von der Sünde in uns, von der Sünde in unseren Arbeitskollegen, dass wir ihnen helfen, sie dahin zu führen. Und daher lasst uns daran denken, dass unser Glaube ruht nicht auf unserem Tun, sondern auf Gottes Zusage. Das Gesetz zeigt uns unsere Not und führt uns zu Christus hin. Und Christus führt uns in ein Leben, das aus Freiheit des Glaubens rechtmäßig handeln will. Auch wenn wir es manchmal als schwer empfinden, lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Amen.